The first time I met Fabiano was in his restaurant.
Als ich Fabiano das erste Mal getroffen habe, da war ich in seinem Restaurant und habe ihn gefragt, ob er gerne mit Quallen arbeiten würde. Und er sagte, ja. Sehnsuchtsort Italien. Also ich wollte diese Folge eigentlich singend beginnen mit Ti amo. Das erspare ich euch und dir jetzt,
ja,
Max,
bitte.
Auch.
Danke.
Aber ich hoffe, Freude kommt trotzdem an bei dir und natürlich auch bei euch. Denn welche Folge könnte man besser mit Lebensfreude beginnen als die über Italien?
Ja, da hast du völlig recht. Herzlich willkommen. Hier ist Explore. Hier ist der National Geographic Podcast. Italien heißt da also, dieser Themenmonat, und damit ciao und herzlich willkommen zu Folge 1, Land und Leute. Und diese Themen, die haben wir heute für euch dabei.
Die italienische Küche ist die berühmteste der Welt. Italienische Starköche und Köchinnen sind sich der Bedeutung ihrer traditionellen Gerichte sehr bewusst, einerseits. Andererseits sind sie gerne Vorreiter in der Cuisine und immer auf der Suche nach spannenden, nachhaltigen Lebensmitteln. Tagliatelle aus oder italienische Tomatensuppe mit Qualle. Hört sich merkwürdig an, vielleicht bald nicht mehr. Quallen in der traditionellen italienischen Küche. La dolce Qualle. Heute Thema bei Explore.
Ihr alle, unsere Hörerinnen und Hörer, ihr habt schon mal Tomaten oder Mozzarella von der italienischen Mafia gekauft, ohne es zu wissen. Okay, zugegeben, das ist ein bisschen überspitzt, aber abwegig ist das tatsächlich überhaupt nicht. Die Mafia verdient schon lange nicht mehr nur an Schutzgeld, sondern hat sich zu cleveren Unternehmern entwickelt, die immer neue Geschäftsfelder erschließen. Und manchmal landen die auch bei euch, eventuell. Wie ihr Mafia-Produkte vermeiden könnt und welche Rolle Social Media mittlerweile für die Mafia von heute spielt, das alles in dieser Folge.
Themenmonat Italien, Folge 1, Land und Leute. Über Quallen in der italienischen Küche und die Machenschaften der Mafia. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redaktion. Ich bin Inka Kiewit. Hi zusammen.
Und hier ist Max Dietrich. Hi, schön, dass ihr dabei seid.
Ist dein Instagram-Feed im Moment auch voller Bilder von so schön angerichteten Espresso-Tässchen und glitzernden italienischen Seen vor Alpenkulisse?
Ja, tatsächlich. Alles voller Italien, noch mehr als sonst. Das ist ja gerade das Reiseziel diesen Sommer. Liegt natürlich auch an der Pandemie, ne? Da will man nicht ganz so weit weg. Dann gerne wieder Italien. Und die Bilder sind da und es sieht alles aus nach... Wir feiern das Leben, oder?
Ja, also ich bin gerade aus Mailand wiedergekommen und trotzdem hat mich direkt wieder diese Sehnsucht nach Italien gepackt. Und das geht ja nicht nur mir so. Die Sehnsucht, die ist ganz tief verwurzelt in uns. Man siehe den größten Italien-Fan Goethe damals. Italien, das steht ja einfach für Genuss, ne? Vor allem für gutes Essen, für Ausgelassenheit, ja. Einfach für die schönen Dinge im Leben.
Und dahin nehmen wir euch heute mit. Einmal das süße Leben aufs Ohr direkt für euch. Aber klar, wir haben noch ein bisschen mehr als das. Nämlich spannende Geschichten aus Südeuropa, aus Italien. Aber wie immer gibt es zuerst eine kleine Verortung. Hier ist erstmal das Wichtigste zu Italien in unserem Überblick. In nur einer Minute.
Italien in 60 Sekunden.
In der italienischen Republik leben insgesamt etwa 60 Millionen Menschen. Italiener und Italienerinnen zieht es dabei immer eher ins Urbane. Stand 2020 wohnen rund 71% der Bevölkerung in Städten. Die meisten davon, na klar, in der italienischen Hauptstadt Rom mit fast 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. In Italien werden die meisten Menschen sehr alt, im Schnitt 83. Damit gehört die Lebenserwartung zu einer der höchsten der Welt.
Das könnte an der Lebensweise liegen. Laut dem Bloomberg Global Health Index 2020 ist Italien nach Spanien das zweitgesündeste Land der Erde. Mediterrane Ernährung und die übliche Siesta am Mittag zahlen hier auf die Gesundheit ein.
Norditalien ist dabei absoluter Industriestandort und macht Italien zu einer der stärksten Industrienationen Europas. Wichtigstes Exportgut übrigens, der Maschinenbau.
Der Wohlstand im Süden ist deutlich geringer. Die Gründe? Geografisch abgelegen, ergo längere Transportwege und die organisierte Kriminalität im Süden von Italien spielen hier eine wesentliche Rolle. Soweit also ein erster Überblick über die berühmteste Halbinsel im Mittelmeer, Italien, in 60 Sekunden.
Bevor wir weitermachen, Inka, was hast du getrieben in Mailand? Den berühmten Urlaub in Italien? Oder?
Fast. Also es war so ein Kurzurlaub eher, so ein typischer Raus-aus-dem-Alltag-Trip. Okay. Und was ich ja wahnsinnig liebe, ist die typisch mailändische Tradition des Aperitivo.
Aperitivo, ja? Das hilft mir kurz. Happy Hour, glaube ich. Ne?
Genau,
was ist da
genau.
Der Unterschied zum Aperitif? Oder ist das das Gleiche?
Nee, ist ein bisschen spektakulärer.
Okay.
Zu deinem Drink gibt es da immer noch was zu essen. Manchmal direkt ein ganzes Buffet oder eine Platte am Tisch.
Gerne.
Mit Käse, Schinken, Selleriesticks, Dip und so weiter und so fort. Also es ist schon mehr als so ein Schälchen mit Nüssen wie in unseren Bars zum Beispiel.
Ah, okay. Mhm. Und dann zahlst du nur den Drink und
genau.
Essen kommt kostenlos on top quasi.
Genau, ja. Also in dem Bars, in denen wir waren. Ja.
Mhm. Mhm. Alles klar, ja, wunderbar. Dann kommt hier jetzt unser Wissensaperitivo für euch. Auch kostenlos, auch vielseitig und überraschend. Unsere Top 3 Fakten über Italien, die ihr so noch nicht wusstet.
Fakt 1. Gelato. Italienisches Eis ist weltberühmt und nimmt dementsprechend auch einen sehr großen Stellenwert in Italien ein. So groß, dass ihr dort eine eigene Schule besuchen könnt, die sich der Herstellung und Lehre von Speiseeis widmet. Mhm. Die private Gelato University in Bologna ist weltweit die einzige Institution ihrer Art. Inzwischen gibt es aber auch internationale Ableger. Von klassischem Eis im Grundkurs bis zu Eiskuchen und herzhaften Eissorten für Fortgeschrittene. Ja, das ist alles dort erlernbar.
Eisuniversität, echt noch nie gehört. Aber wo erwartet man das, wenn nicht in Italien, ne?
Ja.
Jetzt mache ich mich wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt hier, aber ich bin tatsächlich kein großer Eisesser. Haben wir da schon mal drüber gesprochen, Nicker?
Nee, du machst dich auch gerade unbeliebt.
Okay, also diese Kultur da drumherum, ne, das finde ich super, das Flair von Eisläden. Ich mag das total, aber ich bin nicht der größte Eisfan.
Also ich habe übrigens in der Gelateria in Italien unser bekanntes Spaghetti-Eis vergeblich gesucht.
Nee, das gibt's ja nicht.
Genau, ja. Das ist nämlich von einem Italiener erfunden worden, allerdings in Deutschland.
Genau, das
habe ich dann auch gelernt. Ja.
Das hatte nämlich, kürzlich Jubiläum, das habe ich in der Zeitung gelesen.
Ah, okay.
Ich mache mal weiter mit Fakt 2. Rußige Partys gibt es immer wieder in Norditalien und zwar in Santa Maria Maggiore. Das wird auch das Tal der Schornsteinfeger genannt. Geht so, jedes Jahr treffen sich da Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen aus der ganzen Welt, um sich auszutauschen, um zusammen zu feiern, einfach ihren Berufsstand so ein bisschen zu zelebrieren. 3 Tage lang geht das Ganze mit Umzügen und Partys. Und das Besondere dabei ist, Inka, die ganzen Protagonistinnen und Protagonisten haben dabei immer das Gesicht voller Ruß. Denn das Tal am Lago Maggiore ist so ein bisschen was wie die Wiege des Schornsteinfegens, kann man sagen. Hier kamen vor circa 500 Jahren die meisten Kaminkehrer, die Spazza Caminos, her.
Kann ich da als Touristin auch mitmachen oder ist das nur für die Spatzer?
Ja, nee, du kannst als Besucher natürlich dabei sein oder als Besucherin. Das macht dich natürlich noch nicht zur Kaminkehrerin. Mhm. Aber klar, du bist herzlich eingeladen. Der kleine Ort ist jedes Jahr im September voller Menschen, die sich das anschauen und die Spazza Camini feiern. Mhm. Und wäre natürlich schön, wenn das dann auch mal wieder stattfindet, weil zuletzt, klar, ist das Ganze pandemiebedingt ausgefallen.
Mhm. Ich beende mal unsere Fun Facts mit Fakt 3. Internationale Freunde. Wir kennen ihn alle, den Max Mustermann. Mhm. Der begegnet uns auf diversen Formularen, auf Mustervorlagen. Und in Italien gibt es solche Platzhalternamen natürlich auch. Dort heißt Max Mustermann Mario Rossi.
Okay. Mhm. Da habe ich noch nie von gehört. Ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, ob es diese Mustervorlagen in anderen Ländern auch gibt. Aber klar, total sinnvoll. Und als ein Max fühle ich mich natürlich besonders angesprochen, ist auch klar.
Ja.
Also, die Gelato-Schule, die Spazza Camino-Party und wie hieß er? Mario?
Mario Rossi.
Na wunderbar. Unsere Top 3 zu Italien.
Was macht Italien so besonders? Wir haben eine Menge für euch vorbereitet und starten in das erste große Thema dieser Folge.
Na, wenn man mit Italien etwas in Verbindung bringt, dann ist es...
Ja, gutes Essen natürlich.
Genau. Die italienische Küche, die ist natürlich viel, viel mehr als Pizza und Pasta. Aus keinem anderen Land haben es so viele lokale Spezialitäten raus in die ganze Welt geschafft. Mhm. Also sei es der Parmaschinken oder der Parmigiano Reggiano aus der Region um Parma oder das Pistazieneis aus Sizilien, kannst du ja ewig weiterführen, die Liste.
Die italienische Esskultur, die reicht sehr weit zurück. Das erste Kochbuch der Welt stammt natürlich aus Italien. Dere Cucinaria, übersetzt über die Kochkunst. Das ist das älteste erhaltene Kochbuch aus dem 3. oder 4. Jahrhundert aus der römischen Antike. Ein Mann mit dem Namen Apicio Celio, der hat es geschrieben.
Ja, und schon er wusste, wie wichtig die sorgfältige Auswahl der Zutaten ist. Klar, zu der Zeit hat man mit allem gekocht, was die Region so zu bieten hatte. Gemüseeintöpfe mit Hülsenfrüchten, Birnenauflauf oder ein bisschen ungewöhnlicher vielleicht, gekochte Schweineäuter. Sowas war alles dabei.
Was bis heute in Italien geblieben ist, das ist die Neugierde. Die Neugierde, immer mal wieder über den Tellerrand zu gucken und traditionelle Rezepte neu zu kombinieren.
So, vielleicht mal an dieser Stelle kurz Stopp. So weit, so gut, ja. Aber Es gibt etwas völlig Neues in der italienischen Küche und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich will mir vielleicht auch nicht vorstellen, dass sie auf Pizza oder auf Pasta landen. Es geht um Quallen. Inga, erzähl du mal, du hast es ja vorhin schon kurz angekündigt.
Also wir wollten uns ja ganz unbedingt mit der italienischen Küche beschäftigen. Und dann bin ich über ein neues Kochbuch aus Italien gestolpert mit dem Titel The Jellyfish Cookbook.
Also nochmal Leute, The Jellyfish Cookbook. Mhm. Ja? Also meine erste Reaktion auch, Quallen. Ja? Ein Quallenkochbuch. Allein der Gedanke von einer fetten Qualle auf meinem Teller. Uff. Man soll ja nicht vorschnell urteilen. Aber mein Appetit, der springt jetzt nicht unbedingt an, sag ich mal.
Also ich habe das auch im ersten Moment gedacht. Aber die Gerichte, die da drin stehen, die haben mich schon umgehauen. Okay. Quallen-Tagliatelle, italienische Tomatensuppe mit frittierten Quallenhäppchen. Ja, also ich wollte auf jeden Fall mehr wissen, nachdem ich das gelesen hatte.
Ich auch. Ich finde das Thema auch fantastisch und super spannend. Nicht falsch verstehen. Ja. Das klingt auf mich erstmal so ein bisschen befremdlich. Man nehme es mir nicht übel. Und ist ja auch ganz gut. Manchmal muss man ja auch mal so ein bisschen raus aus der eigenen Komfortzone. Ne? Mit wem hast du da gesprochen?
Mit der Verfasserin vom Quallenkochbuch selbst, mit Antonella Leone. Sie ist Biologin und leitende Forscherin am Institut der Wissenschaften für Lebensmittelproduktion in Lecce in Apulien. Also noch sind Quallen in Europa nicht als Lebensmittel zugelassen. Die gelten als Novel Food, also als neues Lebensmittel. Und genau das wollen die italienischen Forscher und Forscherinnen mit dem Projekt Go Jelly aber ändern. Also allen voran eben Antonella Leone.
Okay, das heißt, sie hat die Qualle für den Teller, wenn man so will, in ihrem Labor erforscht.
Genau, ja.
Okay. Ist sie auch Köchin oder nee. nur Wissenschaftlerin?
Nee, genau. Sie ist Wissenschaftlerin, okay. Hat aber viele italienische Starköche für ihr Quallenkochbuch begeistern können. Und die waren alle sofort Feuer und Flamme. Und klar, Antonella Leone hat die Gerichte alle mitentwickelt und auch alle probiert. Ich habe schon oft Quallen-Tagliatelle gegessen, als ich mit den Chefköchinnen und Köchinnen zusammengearbeitet habe, um das Kochbuch zu schreiben. Eine völlig neue Erfahrung für mich.
Oh, also, das kann ich mir gut vorstellen, also dass das eine neue Erfahrung für sie war. Ich muss es fragen, Eka, wie schmeckt denn Qualle? Mhm. Also ich stelle es mir folgendermaßen vor, wie so ein glibberiger Schluck Meer, so ein glibberiger Schluck Meerwasser.
Ja, fast, aber eigentlich auch nicht. Antonella beschreibt es so.
Okay, ich bin gespannt.
The jellyfish as raw is very salty.
Die Qualle im rohen Zustand ist sehr salzig. Salziger als normale Meeresfrüchte zum Beispiel. Aber wenn sie behandelt wird, zum Beispiel mit dem Verfahren, das wir in unserem Institut entwickelt und das wir auch patentiert haben, dann ist der Geschmack vergleichbar mit dem von Austern.
Ah, okay. Es setzt sich langsam ein Bild zusammen, damit kann ich was anfangen. Austern, nicht ganz mein Fall. Also, da sind wir dann wieder bei glibberig, wässrig, salzig. Ne? Das ist nicht so ganz meine Welt.
Ja, also gut, Seafood-Liebhabende, die sehen das definitiv anders. Ist klar. Natürlich alles Geschmackssache. Ne?
Genau, Stichwort Geschmackssache. Wie ist denn das mit der Konsistenz? Weil das Auge, das isst ja schon mit. Bleibt die so glibberig? Oder verändert sich das?
Ja, also die verändert sich. Antonella Leone hat im Institut mit den Chefköchen zusammen eine Technik entwickelt, bei der die Quallen dann alles andere als glibberig am Ende sind.
Jellyfish is not so slimy.
Quallen sind gar nicht so schleimig. Die Quallenart, die wir hauptsächlich verwendet haben, oder Lungenqualle genannt. Das ist eine sehr populäre Qualle im Mittelmeer und auch in den nördlichen Meeren. Am Ende der Verarbeitung, wenn man die gesamte Schleimhaut ausgewaschen hat, dann ist die Konsistenz, die Textur der Qualle sehr hart.
Aha. Also das macht es für mich persönlich jetzt nicht sehr viel appetitlicher. Also erst ganz weich, dann hart. Aber wir nähern uns dem ja langsam an. Ja. Davon mal ab. Antonella spricht ja die ganze Zeit von Verarbeitung, von Verfahren. Was ist das genau? Worum geht's da?
Sie hat im Labor ein Verfahren entwickelt, das die Quallen ganz lange frisch und knackig hält. Und dafür werden die Quallen dann 4 bis 7 Tage in Calciumsalze eingelegt.
Aha, okay. Und was war dann der nächste Schritt sozusagen? Sie ist dann zu den italienischen Köchen gegangen und hat gesagt, hier, ich habe hier eine Qualle. mach was draus oder wie lief das?
Es war genau so war es. Das war in Lecce, also in der Stadt, in der sich Antonella Leones Institut befindet. Und da ist auch das Restaurant von dem Chefkoch Fabiano Viva.
The first time I met Fabiano was in his
Als ich Fabiano das erste Mal getroffen habe, da war ich in seinem Restaurant und habe ihn gefragt, ob er gerne mit Quallen arbeiten würde. Und er sagte, ja. Ich glaube, dass wir in der Wissenschaft und alle in der Küche die gleiche Leidenschaft teilen. Köche und Köchinnen sind sehr kreativ und experimentierfreudig. Und das Gleiche, das gilt für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Ansätze sind also total ähnlich. Wir arbeiten sehr gut Hand in Hand zusammen.
Inka, ich habe gerade eine Erleuchtung. Vielleicht ist das, was man meint, wenn man von experimenteller Küche spricht.
Ja.
Oder? Was für ein Rezept hat Fabiano für dieses Kochbuch entworfen? Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, er hat das Rezept Jellyfish and Cuttlefish Tagliatelle kreiert. Also lange, feste Tagliatelle, aber halt eben aus Qualle und Tintenfisch. Und die kommen dann mit...
Ich dachte Pasta, wo das oben drauf gelegt wird. Aber nein, die Tagliatelle ist aus Qualle.
Genau.
Okay.
Und das Ganze kommt dann so mit Pfeffer, Salz, Olivenöl, Zitrone und bisschen Sellerie, Karotte und Petersilie angerichtet daher. Das sieht dann echt aus wie so eine Portion Tagliatelle eben.
Okay. Macht das satt?
Nee. Also Qualle besteht ja fast nur aus Wasser. Das sind Proteine und Salze. Das hat Antonella mir erklärt. Das sind kaum Kalorien, aber ja, ziemlich gut für eine Diät geeignet. Ne?
Okay. Vielleicht nochmal kurz zurück zur Zubereitung. Mhm. Der Chefkoch bekommt also diese eingelegten Quallen aus Antonellas Labor und fängt dann an zu experimentieren, denkt sich Rezepte aus, oder?
Ja, also sie machen das zusammen, aber genau er experimentiert dann quasi mit dem Rohmaterial Qualle. Und da gibt es dann verschiedene Zubereitungsarten. Und eine davon ist, die Quallen in kochendem Wasser zuzubereiten. Unsere wissenschaftlichen Ergebnisse wurden durch Kochen gewonnen. Und Fabiano Viva hat diese Technik mit einem speziellen Vakuumofen noch verbessert. Eine etwas andere Methode, weil die Qualle eben unter Vakuum zubereitet wird.
Also die Qualle in einem Plastiksack vakuumieren und dann rein in den Ofen.
Exakt, ja. Fabiano Viva hat mir dann sogar noch eine Sprachnachricht geschickt, weil ich von ihm so gerne wissen wollte, was ihm am meisten an den Quallen in seiner Küche gefallen hat. Die Tatsache, dass sie einem das Gefühl geben, ins Meer einzutauchen. Und dass sie sehr vielseitig sind, wie Tintenfische und andere Meeresbewohner. Am einfachsten ist es, Quallen in kochendem Wasser ohne Salz zu kochen und sie dann nach Belieben zuzubereiten. Eine andere Möglichkeit ist, sie zu panieren und dann in Öl zu braten. Aber immer erst, nachdem man sie gekocht hat.
Always after boiling them.
Das ist ja mal eine Ansage, weil das ist ja für alle, die nicht kochen können, mich zum Beispiel, alte Binsenweisheit, frittieren macht ja bekanntlich alles schmackhafter.
Ja. Ne?
Vielleicht noch mal ganz kurz zwei Schritte zurück. Ich habe vorhin bei dir die Vokabel italienische Tomatensuppe aufgeschnappt.
Genau.
Wie läuft das? Da kommt frittierte Qualle rein dann? Oder?
Genau, also das ist quasi die italienische Tomatensuppe mit den kleinen frittierten Quallenhäppchen obendrauf. Das war auch das Rezept, was Fabiano Viva auch für dieses Quallenkochbuch entworfen hat. Und so wie sich das liest, also das war mein absolutes Lieblingsrezept. Vielleicht mal kurz ein Tipp aus diesem Rezept. Die italienischen Tomaten für die Suppe, die muss man mit Oregano, Salz, Chilischote und Öl in einer Schüssel 24 Stunden lang im Kühlschrank ziehen lassen und dann passieren erst. Und ja, dann kommen die frittierten Quallenhäppchen obendrauf. Ist schon lecker, gib's zu.
Würde ich das probieren, würde ich? Oh, ich weiß es nicht, Inka. Also die Überwindung ist, Überwindung ist mir zu groß, Qualle zu essen. Ich glaube, ich pack's nicht.
Ja, also ich muss auch sagen, du bist damit überhaupt nicht allein. Ne? Das geht super vielen Menschen aus Europa so. Quallen, klar, die gelten als Plage, die nerven alle am Strand. Aber Antonella Leone hatte noch ein paar überzeugende Argumente für uns bereit. Sie sagt, es beginnt alles bei der Betrachtung neuer Nahrungsmittel. Die Umstellung, die beginnt im Kopf.
We can talk about the functional food.
Wir könnten hier von funktionellen Lebensmitteln sprechen und Quallen wie Gemüse betrachten, das ganz einfach eine größere Menge an Wasser hat. Tomaten zum Beispiel haben die gleiche Menge Wasser wie Quallen, 95%.
Tomate, die Gewächshausqualle quasi, oder? Jetzt macht sie mir gerade Tomaten so ein bisschen madig, aber ja, also es stimmt schon. Tomaten können ja schon auch ganz schön schleimig und glibberig innen sein. Im Mund ist der Unterschied dann zur Qualle wahrscheinlich gar nicht mehr so groß, aber da spielt einem dann irgendwie das Hirn einen Streich.
Total, ja. Wenn wir nochmal ganz kurz bei den italienischen Tomaten bleiben, die sind nämlich geschichtlich betrachtet ein großartiges Beispiel, wenn es um die Akzeptanz von neuen und ja fremden Lebensmitteln geht. Aubergine, Kartoffel, Tomate, das ist alles ursprünglich importiertes Gemüse.
If you think about the resources that come from Americas, after
wenn man mal über die Produkte nachdenkt, die Christoph Kolumbus von seinen Reisen aus Amerika mitgebracht hat, dann ist da zum Beispiel die Tomate. Sie wurde damals nur als Zierpflanze betrachtet. Die Menschen, die dachten sogar, dass die Tomate giftig sei. Und heutzutage sind die meisten dieser Produkte zu traditionellen italienischen Gerichten geworden. Die Ernährung ändert sich also ständig. Und so könnte auch die Qualle in Zukunft ein traditionelles Lebensmittel für Europa, für Italiener und Italienerinnen sein. Aber nur, wenn die Qualität und die Sicherheit dieses Produktes gewährleistet sind.
Ja, verrückt, absolut. Und ist ja auch ein wirklich gutes Beispiel. Sie hat ja recht, muss man wirklich sagen. Aber sag mal, viele Quallen sind ja auch giftig für uns Menschen, zumindest beim Berühren. Und Antonella, sie hat es ja auch gerade angesprochen, es fiel gerade das Wort Sicherheit. Inwiefern ist das ein Thema?
Ja, also Antonella Leone sagt selbst, dass jede Spezies noch genau erforscht werden muss. Also jetzt einfach ohne Grundkenntnisse an den Strand zu gehen und sich da eine Qualle zum Mittagessen zu fischen, ist zumindest Stand jetzt keine gute Idee.
Ach Mensch, schade, Inka, ich war schon auf dem Weg, weißt du?
Aber sie sagt, durch ihre Forschung, übrigens auch mit vielen deutschen und dänischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen, könnten Quallen schon bald von der Europäischen Kommission als dieses benannte Novel Food zertifiziert auf unseren Tellern landen. Ja, und damit wären sie auch eine attraktive Einnahmequelle im Tourismus und auch für die Fischerei.
Okay, Fischerei, wie genau? Also verkauft man dann den Quallenbeifang, den man in Netzen hat, oder stellt man da richtig um auf Quallenfischerei?
Beides, ja.
Dass dann abends quasi der Quallenkutter in den Hafen wieder einläuft.
Sowohl als auch. Aha. Generell aber könnte Quallenfischerei eine ziemlich gute Alternative zu Fisch aus unseren völlig überfischten Meeren sein. Die Quallenfischerei könnte als nachhaltig betrachtet werden. Wenn wir Quallen fangen, dann fangen wir sie nur im Erwachsenenstadium. Wir fischen also nur einen Teil der Population. Die Quallenpolypen lassen wir im Ökosystem zurück. Und die sind dann in der Lage, neue Quallen zu bilden. Das ist ganz ähnlich wie bei einem Baum. Wenn man einen Apfel vom Baum pflückt, dann lässt man den Baum ja auch auf dem Feld stehen.
Okay, ja, alles klar. Also klingt super einleuchtend für mich. Nachhaltigkeit, glaube ich, wird das Thema unserer Generation und unserer Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich auch noch sein. Es ist super sinnvoll, da auch mal über so ein bisschen unkonventionellere Lösungen nachzudenken, glaube ich. Und nicht ganz ernst gemeint, keine Panik, aber mit Blick auf die vielen Quallen an den italienischen Küsten könnte man ja schon fast glauben, man würde der Natur auch vielleicht einen Gefallen tun und dem Tourismus auch helfen, wenn man die einfach aufisst?
Ja, also wenn Quallen im Überfluss vorhanden sind, dann ja. Aber der bewusste Umgang mit unserem Meer und seinen Bewohnern, der war Antonella natürlich sehr wichtig. Ja. Und deswegen würde ich dir und euch gerne noch eine letzte Antwort aus diesem spannenden Interview mit ihr vorspielen.
Ja, lass hören, klar.
In case we will eat jellyfish, we can reduce this biomass. But
wenn wir Quallen essen, könnten wir die Menge an Biomasse reduzieren. Aber wir sollten nicht daran denken, Quallen ganz zu vernichten. Sie sind natürliche Bewohner unseres Meeres. Quallen spielen eine sehr wichtige Rolle in den Ökosystemen, weil sie Teil des Nahrungsnetzes der marinen Ökosysteme sind. Es ist nie gut, das Gleichgewicht der Meere zu zerstören. Niemals.
Sehr schönes, sehr passendes Schlusswort. Quallen also vielleicht schon bald in der europäischen und vor allem italienischen Küche. Super spannendes Thema, mal was völlig Neues in Sachen italienischer Kulinarik. Aber ich brauche, glaube ich, noch so ein bisschen Eingewöhnungszeit, glaube ich.
Also ich für meinen Teil möchte jetzt auf jeden Fall Qualle probieren und Ja,
echt, ja?
Also auf jeden Fall. Es steht auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte es probieren.
Okay, buon appetito.
Ja. Vielen Dank an Antonella Leone für das tolle Interview und natürlich auch an den Koch Fabiano Viva. Viele Grüße nach Italien.
Ja, vielen, vielen Dank und liebe Grüße.
Und wer jetzt noch mehr Lust auf gute Geschichten aus dem Meer und einen Kurzurlaub in Italien hat, der sollte sich unbedingt Luca ansehen.
Genau, kleiner Filmtipp von uns, toller Animationsfilm voller Dolce Vita von Disney und Pixar. Könnt ihr jetzt einfach auf Disney Plus streamen.
Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Ihr seid mittendrin in Italien, Folge 1, Land und Leute. Schön, dass ihr dabei seid.
Von neuer Kulinarik aus dem Meer jetzt mal rein in ein handfestes italienisches Klischeethema, und zwar an Land. Es geht um die Mafia. Wer kennt sie nicht? Die Geschichten von üblen Geschäften der organisierten italienischen Kriminalität.
Ja, du sagst es. Ein aktueller Blick, der lohnt sich, weil die Mafia-Organisationen, die sind in Italien über Generationen hinweg sehr machtvoll geblieben. Einer der Gründe dafür ist, sie gehen mit dem Zeitgeist.
Und das tun sie tatsächlich. Das Ausmaß, das hat uns ja ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht in den Recherchen. Aber ja, man höre und staune, die Mafia ist durchaus präsent in sozialen Medien wie TikTok und Facebook. Mhm. Die italienische Mafia also in einem moderneren Gewand. Sie scheint irgendwie nebenbei ins Heute eingetaucht zu sein und keiner hat das irgendwie so richtig mitgekriegt.
Ja, also klar, man kann nicht von der einen italienischen Mafia sprechen.
Stimmt, gute Einordnung. Ja, ja.
Die Mafia, die ist keine homogene Gruppe. Die ist zersplittert in Clans, in ganz viele Organisationen.
Ja, das stimmt.
Das Konstrukt, der Begriff Mafia, der ist nicht wirklich greifbar, also für mich jedenfalls nicht. Und doch ist die Mafia total präsent.
Genau, weil wenn man sich mal verabschiedet von den Klischees und Erzählungen von Mafia-Bossen in dunklen Anzügen in irgendwelchen verrauchten Hinterzimmern, da bleiben Fragen offen. Und zwar sehr viele Fragen. Und zwar danach, wie die Mafia heute eigentlich arbeitet.
Wie sieht ein moderner Mafia-Boss aus? Was steckt hinter dem eher neuen Begriff der Agromafia? Und wo begegne ich der Mafia eigentlich als Touristin in Italien? Diese Fragen, die haben wir dem Mafia-Experten Sandro Mattioli gestellt.
Herr Mattioli ist investigativer Journalist mit einem Schwerpunkt auf der italienischen organisierten Kriminalität. Der hat viele tolle Geschichten zu erzählen. Ein paar davon bekommt er jetzt. Und außerdem ist er auch noch Vorsitzender des Vereins Mafia Nein Danke in Berlin.
Herr Mattioli, Sie engagieren sich ja seit Jahren gegen die Machenschaften der Mafia, wollen aufklären, Sie wollen warnen. Wie viele Drohungen von Seiten der Mafia wurden denn schon gegen Sie ausgesprochen?
Zunächst liegt mein Fokus auf der journalistischen Arbeit und die Drohungen kamen tatsächlich auch im Bereich von journalistischen Recherchen zustande. Es gab insgesamt 3 von unterschiedlicher Schwere.
Können Sie das genauer beschreiben? Wie unterschiedlich schwer waren die?
Das reicht im Grunde von, als ich in Kalabrien war, dass jemand mir in einer bestimmten Situation sagte, tun Sie sich nicht weh, was in diesem Kontext dann schon eindeutig zu verstehen ist, bis hin zu einer Veranstaltung, wo ich als Redner aufgetreten bin. Ein älterer Herr kam, sich als Mitglied einer Drangheta-Organisation zu verstehen gab und so Dinge sagte wie, dass man halt wissen müsse, wann man aufhört und dann würde man in Ruhe alt werden, solche Dinge.
Das nenne ich eine Drohung. Mhm. Herr Mattioli, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Was bedeutet die Mafia eigentlich? Womit haben wir es zu tun, wenn wir von der Mafia sprechen?
Es gibt im Grunde die Mafia nicht. Mit Mafia wurde ursprünglich nur die Cosa Nostra bezeichnet, also die sizilianische Mafia. In Deutschland benutzen wir diesen Begriff aber sehr oft als Synonym für alle italienischen Mafia-Organisationen. Also da gehört dann zum Beispiel auch die 'Ndrangheta aus Kalabrien, die wichtigste Organisation, die Camorra aus dem Bereich um Neapel und Neapel selbst dazu. Ich sag grad Corona Unita, aber auch noch andere Organisationen. Wir benutzen den Begriff aber auch in Deutschland oft als Synonym für überhaupt organisierte Kriminalität.
Herr Mattioli, in dieser Folge dreht sich ja alles um das Thema Land und Leute. Welche Rolle spielt denn die Mafia in Italien heute im alltäglichen Leben der Menschen? Inwiefern ist das ein Thema dort?
Das kommt darauf an, in welche Region wir uns befinden. Mhm. Das ist in Süditalien, wo die Organisationen ihren Stammsitz haben, eine etwas andere Situation als beispielsweise in Norditalien. In Süditalien ist es so, dass es tatsächlich eine mafiöse Kultur gibt und die leider immer auch noch Fortbestand hat. Also ein kleines Beispiel, ich habe einmal eine Recherche in Locri gemacht, das ist ein Ort in Kalabrien, und habe dort mit jemandem gesprochen, der gegenüber von einer Schule wohnt. Das ist ein ganz banales Beispiel, aber um das vielleicht etwas zu verdeutlichen. Und er sagte mir, er könne quasi durch einen Blick aus dem Fenster erkennen, wer der Sohn eines wichtigen Mafia-Bosses ist, weil das sind die Leute, die immer als erstes begrüßt werden. Also schon in jungen Jahren etabliert sich da eine gewisse Rangordnung. Das ist jetzt natürlich was sehr Traditionelles, was dort Fortbestand hat. In Norditalien ist es anders, da erscheint die Mafia, vor allem die Ndrangheta, aber auch andere Organisationen tatsächlich eher im Gewand von Wirtschaftsunternehmen und erst sekundär als klassische Mafia-Organisation. Aber das ist zugleich auch verbunden. Man kann das nicht voneinander trennen. Zum einen dieses klassische Auftreten und die Mafia-Kultur und zum anderen die Wirtschaftsaktivitäten, sondern die stehen in enger Beziehung und insofern kommen dann eben auch die Methoden, die zur klassischen Mafia gehören, Einschüchterung, Bedrohung und solche Geschichten kommen dann durchaus auch mit, selbst wenn es sozusagen, wenn es darum geht, auf dem Gebiet eher wirtschaftlich aktiv zu sein.
Lassen Sie uns vielleicht die Gelegenheit einmal nutzen und vielleicht auch mit ein paar Klischees mal aufräumen, ja, die vielleicht mal zur Seite schieben. Wie würden Sie einen modernen Mafia-Boss, einen Mafioso beschreiben heutzutage? Was ist das für ein Mensch?
Man liest ja oft von den Mafia-Bossen, deren Söhne in Oxford studieren oder sowas. Das ist ein sehr umstrittenes Thema innerhalb der Anti-Mafia-Community, weil manche sagen, wir haben dafür keine Belege. Aber sicher ist dieses alte Bild von dem Don, wie man vielleicht sagen würde, was auch geprägt ist von so Filmen wie Der Pate, ist definitiv nicht richtig. Also es ist aber auch so, dass wir Menschen tendieren dazu, sozusagen uns ein Bild zu machen, aber das Wesen von der Mafia und auch von Mafia-Bossen ist, dass sie in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich auftreten. Das heißt, es kann zum Beispiel ein bedeutender Mafioso, kann ein sehr liebenswürdiger Mensch sein, was weiß ich, ein netter Gast wird, und der kann aber auch umschalten und kann, wenn es darum geht, seine Interessen durchzudrücken, ganz anders auftreten. Das heißt, diese Vorstellung, wie sieht jemand aus, der zur Mafia gehört, ist im Grunde falsch. Wir natürlich, weil wir die Mafia eben wegen solcher Filme als optisches Phänomen wahrnehmen, immer nach optischen Aspekten fragen, aber das ist eigentlich nicht der zentrale Punkt.
Ich wage mal ganz kurz einen kleinen Ausflug in die sozialen Medien. Posieren vor sehr teuren Autos, gigantisch lange Rollerkursus in italienischen Orten, liebevolle Familienwiedervereinigungen nach Freilassung aus dem Gefängnis. Das sind so Videos und Bilder, die immer mal wieder auf TikTok aus Italien im Netz kursieren. Alles absolute Demonstrationen von Macht, von Reichtum, aber halt eben auch dieser starke Familienzusammenhalt, der da gezeigt wird. Inwiefern ist das denn ein ziemlich verlockender Lifestyle der Mafia?
Ja, zunächst muss man da die Herkunft der Videos anschauen. Die stammen nach meinen Erkenntnissen meistens von Angehörigen oder von Familienangehörigen, die im Bereich Camorra unterwegs sind. Die 'Ndrangheta ist zurückhaltender, was solche Demonstrative zur Schaustellung anbelangt. Inwiefern ist der Lifestyle verlockend? Ich meine, es ist auch da wieder ein Zerrbild, weil Sie sehen ja, es gibt auch die Darstellung, wie irgendwelche Mafia-Bosse aus irgendwelchen Verstecken gezogen werden. Und es ist nicht so, dass die Leute ein wahnsinnig glamouröses Leben haben. Also es ist einfach so, wenn Sie in der Mafia sind, müssen Sie grundsätzlich damit rechnen, dass Sie irgendwann festgenommen werden oder dass Sie erschossen werden, wenn Sie in leitender Funktion sind. Das passiert durchaus häufiger, auch heute noch. Ich weiß auch von Personen, die sozusagen einen tiefen Einblick in Mafia-Strukturen haben, dass es da auch psychische Krankheiten und so weiter gibt. Also es ist im Grunde gar nicht so, dass die Mitgliedschaft in der kriminellen Organisation an den Leuten spurlos vorübergeht, geschweige denn, dass es glamourös ist.
Das entzaubert aber ja schon ganz schön, ja. Ne, Inka? Also ich höre das zum ersten Mal, aber klar, es ist so naheliegend, dass auch in mafiösen Strukturen es ganz normale menschliche, gesellschaftliche Probleme gibt, klar. Und sei es vielleicht eine depressive Phase, macht absolut Sinn.
Ja, oder ich meine, Sie müssen einfach nur bedenken, dass man einfach in der Familiengeschichte jede Menge gewaltsame Tode hat. Also irgendwelche Leute, die erschossen worden sind oder so, gibt es immer. Man vergegenwärtigt sich das gar nicht, aber wenn Sie aus einer Mafia-Familie kommen, dann wissen Sie, dass, was weiß ich, Ihr Onkel, der Großonkel oder wer auch immer von irgendwelchen Leuten erschossen worden ist und man dann aber wieder Frieden schließen musste mit den Leuten, die eigentlich schuld dran sind, weil das irgendwie im Interesse der Organisation war. Das heißt, das sind Zwangssysteme, die natürlich in so glamourösen Darstellungen komplett unter den Rost fallen und die natürlich auch jetzt nicht irgendwie auf TikTok verbreitet werden, einfach auch, weil die sich bildlich nicht fassen lassen. Aber das ist eben die andere Seite der Medaille. Aber klar ist natürlich für jemanden, der jetzt nicht unbedingt mit großem Reichtum gesegnet ist, dass wenn da auf TikTok irgendwelche, was weiß ich, teuren Autos zu sehen sind, dass das verlockend sein mag. Und ich war ehrlich gesagt, ich hab da dazu mal recherchiert und habe mir ein paar Videos angeschaut und dann gab es ein Video, wo irgendwelche Pimpfe auf Rollern unterwegs waren und diese Roller gefilmt haben. Das waren halt irgendwie, was weiß ich, 80er oder 50 Kubik Maschinen. Also eigentlich jetzt überhaupt nichts Besonderes. Aber mir ist dann erst klar geworden, dass wenn man das sozusagen aus der Perspektive von jemandem, der wenig Geld hat, bis kein Geld hat, dass das natürlich sehr, sehr verlockend ist. Ich habe dieses Video gar nicht gleich kapiert, warum die sich sozusagen auf diesen Rollern da inszeniert haben, bis mir eben klar geworden ist, dass das schon was Besonderes sein kann, so einen billigen Roller zu fahren.
Kann man das als neue Waffe beschreiben? Rekrutiert die Mafia sogar vielleicht neue Nachfolger über TikTok?
Also für manche Clans mag das mit Sicherheit gelten als neue Waffe. Das ist eine Überbewertung. Die italienischen kriminellen Organisationen waren schon immer darauf bedacht, ihr Image zu pflegen. Und das tun sie entweder auf TikTok oder mit Facebook-Profilen oder über Erzählungen oder über Musik oder über was auch immer. Aber ich glaube, man sollte da auf dem Boden bleiben und sagen, klar, nutzen die das und klar ist es irgendwie, dann werden da Bilder eingestellt. Aber
darf ich da vielleicht einmal nachfragen? Sie sagen Imagepflege über soziale Medien. Wie funktioniert das? Also die Camorra wird ja wohl kaum eine offizielle Facebook-Seite mit einem blauen Haken haben.
Das glaube ich nicht, aber natürlich haben die Mitglieder von kriminellen Organisationen Profile, sowohl bei Facebook, nicht alle, aber wer das eben mag, oder eben auch bei TikTok, und über gewisse Tags lassen die sich dann auch finden. Und das ist tatsächlich, also wenn man da manche anschaut, dann haben die auf einmal hunderttausende Likes, einzelne Posts. Also ich habe ein Profil, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber das Profil angeschaut, da waren irgendwie alle Posts so, was weiß ich, ein paar hundert Likes, und auf einmal gab es irgendwie eins mit 700.000 Likes, weil da eben ein Camorra-Boss verehrt worden ist. Das ist schon erschreckend. Das zeigt schon auch, dass das Phänomen jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist. Und wie schaut es aus? Ja, eben, man postet dann irgendwo unter einem Tag eben irgendwie ein Bild von sich vor einer Statue, vor einem Wandgemälde oder wie auch immer. Und im Grunde, das unterscheidet sich jetzt strukturell nicht von anderen Heldenverehrungen, nur dass es halt in dem Fall kriminelle Helden sind.
Offensichtlich verfolgen die Clans da ja ganz unterschiedliche Strategien. Gibt es also ganz klar eine Mafia-Familie, ein Mafia-Clan, der sich in italienischen politischen Strukturen irgendwie aufhält, sich das irgendwie zunutze macht, dort Einfluss nimmt?
Das ist nicht ein Clan, sondern es sind im Grunde Organisationen, die dann gucken, dass sie Leute in die Politik bringen, entweder auf kommunaler Ebene oder auch auf italienischer Ebene. Weiter darüber hinaus weiß man das bisher nicht, aber es gab beispielsweise auch einen Stimmenkauf, der von Mitgliedern des Pharao-Clans organisiert wurde unter Auslandsitalienerinnen und Italienern. Der wurde von Stuttgart aus organisiert. Also gab es da eine Wahlzentrale, und von dort aus sind dann Leute ausgeschwärmt und haben eben anderen die Stimme abgekauft, mit dem Ergebnis, dass dann ein bestimmter Politiker als quasi Referent der 'Ndrangheta im italienischen Parlament saß. Das ist dann aber aufgefallen und der wurde dann in der Folge auch, musste er zurücktreten, und es gab Strafprozesse.
Umso wichtiger also, dass den übergeordneten Clans in Italien das Handwerk gelegt wird. Was wird da konkret gemacht? Wie macht man das? Wie geht so ein Staatsanwalt das an?
Ja, zunächst mal, es ist in Italien, wird das nicht nur verstanden als eine Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das bedeutet, es gibt jede Menge Organisationen. Das sind Anti-Mafia-Vereine, wie eben Mafia Nein Danke in Deutschland einer ist, gibt es viele. Es sind auch kommunalpolitische Akteure, die sich da betätigen, Gewerkschaften und so weiter. Das heißt, man probiert eine breite Front, und die Kirche ist da in letzter Zeit auch wichtig geworden. Was die Strafverfolgungsbehörden anbelangt, gibt es im Grunde seit den herausragenden Ermittlern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino mehrere feste Standbeine des Vorgehens. Das bedeutet, man probiert Kronzeugen zu gewinnen, um auch Informationen aus dem Innenleben von Clans und von der Organisation zu bekommen. Und man macht Finanzermittlungen, das ist ein ganz wichtiger Zweig, Finanzermittlungen zu machen, um so zu kriminellen Taten zu kommen. Und auch die Beschlagnahme ist sehr wichtig. Also es werden in Italien Jahr für Jahr viele hundert Millionen bis sogar Milliardenbeträge eingezogen, die kriminellen Organisationen gehörten. Also es sind nicht nur, das ist jetzt nicht nur Geld in liquider Form, sondern es sind auch Unternehmensanteile oder Kunstwerke, alles, was irgendwie wertvoll ist. Und es gibt dann natürlich noch viele anderen wichtigen Instrumente, beispielsweise erhalten Unternehmen nur öffentliche Fördergelder, wenn sie ein Anti-Mafia-Zertifikat vorlegen können. Da gibt es dann die Polizeibehörden, die das überprüfen, die schauen, ist ein Unternehmen sauber oder gibt es da Mafia-Bezüge.
Wie sieht denn so ein Anti-Mafia-Zertifikat aus?
Das würde mich auch interessieren.
Also es ist nicht so, zunächst mal nicht so, dass sie was vorweisen müssen, sondern wenn es Zweifel gibt, dann kann der Präfekt, der im Grunde einem deutschen Landrat oder einer Landrätin vergleichbar ist, kann eine Durchleuchtung dieses Unternehmens anordnen. Und dann werden Kontenbewegungen geprüft, dann werden Mitarbeiterlisten, Mitarbeiterinnenlisten geprüft. Und man schaut eben, ob es dort Bezüge gibt zu Clan-Mitgliedern, die man schon kennt, oder zu Unternehmen, die den Clans zuzurechnen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo hingehe, bezahle, was weiß ich, 150 Euro und kriege dann einen Zettel ausgehändigt, wo drauf steht, ich bin sauber, sondern da steht schon eine komplette geregelte Prozedur dahinter. Etwas, was wir in Deutschland in vergleichbarer Form gar nicht haben.
Das ist schon interessant. Das ist mal ein Gütesiegel für eine Firma der anderen Art, ne? Wenn wir schon über Geld gesprochen haben, über wie viel Geld verfügen denn die italienischen Mafia-Clans? Wissen Sie das?
Nein, das weiß niemand. Es gibt natürlich Schätzungen, wie hoch der Jahresumsatz ist. Ich will mich da eigentlich gar nicht beteiligen. Ich helfe mir da immer mit einer Konstruktion, wo man einfach sagt, man kann quasi hochrechnen von dem Kokain, was beschlagnahmt wird, wie viel Geld allein damit gemacht worden wäre. Da kommt man schon zu Milliardenbeträgen. Und von daher ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die Ndrangheta als solche mehrere Dutzend Milliarden im Jahr umsetzt. Aber es ist ja logisch, ich meine, Kriminelle führen nicht unbedingt Buch. Und dann, selbst wenn sie Buchführung betreiben, dann sind sie auch ganz gut darin, die kriminellen Einkommen so ich weigere mich ein bisschen, das Wort waschen zu benutzen, weil es klingt so sauber, Geldwäsche. Eigentlich ist es ja immer noch etwas sehr Schmutziges, aber die Gelder irgendwie so hin und her zu schieben, dass sie im Endeffekt nicht mehr als kriminell zu erkennen sind. Deswegen ist es auch schwierig, da zu sagen, die Ndrangheta oder die Camorra hat so viel Geld. Es gibt in Italien immer wieder Schätzungen, es geht bis zu 130 oder ich glaube sogar 150 Milliarden, die man den allen italienischen kriminellen Organisationen zuschreibt. Ich weiß nicht, was davon zu halten ist. Ich weiß nur, dass selbst wenn es nur ein paar Milliarden sind, dass es viel zu viel Geld ist.
Gibt es da auch Betätigungsfelder, die vielleicht überraschend oder skurril erscheinen mögen, die wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm haben? Irgendwas Außergewöhnliches, womit die ihr Geld verdienen?
Naja, eigentlich, also was wäre jetzt außergewöhnlich aus Ihrer Sicht?
Wenn die ein Millionenimperium aus dem Handel mit Wellensittichen zum Beispiel aufgebaut haben, oder ich weiß es nicht.
Sagen wir es mal so, wenn Millionen Umsätze mit Wellensittichhandel zu generieren ist, dann würden sie das wahrscheinlich auch tun.
Okay, verstehe.
Keine Infos, dass sie im Wellensittichbereich aktiv sind. Ich weiß, dass es mal ein Investment in eine Windelfabrik gab. Solche Dinge, aber im Grunde ist es, also wo es Geld zu verdienen gibt, sind die aktiv.
Also ganz pragmatisch. Ja. Ja, okay.
Ganz pragmatisch, wenn viel Geld zu machen ist mit Photovoltaikanlagen, dann werden die Clans sich bemühen, in das Geschäft reinzukommen.
Verstehe.
Ja.
Bei der Abfallentsorgung ist auch so, aber es sind jetzt tatsächlich klassische Bereiche.
Herr Mattioli, lassen Sie uns mal ganz kurz über einen Geschäftszweig der Mafia reden, der vielen vielleicht noch gar nicht so bekannt sein dürfte, die Mafia in unseren Lebensmitteln, die sogenannte Agromafia. Von wem oder was sprechen wir denn, wenn wir von der Agromafia sprechen?
Man bündelt quasi Phänomene, die alle mit Lebensmitteln im weitesten Sinne zu tun haben, unter einen Begriff. Dazu gehört beispielsweise die Erzeugung von Käse, dazu gehört aber auch der Handel mit Früchten, Speditionen kann dazugehören. Weiterverarbeitung von Lebensmitteln. Und oft ist es auch so, dass die Grenze da gar nicht immer scharf gezogen ist.
Vielleicht können Sie uns mal an einem Beispiel wie Tomaten aus Italien, die wir, glaube ich, alle in der Küche haben, einen ganz kurzen Einblick geben, wie die Agromafia eigentlich arbeitet.
Naja, bei Tomaten, das ist insofern ein dankbares Beispiel, weil da bekommen eben die Menschen, die sie ernten, sehr wenig Geld dafür. Das ist sozusagen die erste Profitmöglichkeit für organisierte Kriminalität. Der Handel mit Tomaten, also jetzt auch Großmärkte, da gibt es häufig Mafia-Infiltration. Und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, dass bei der Verarbeitung von Tomaten dann nicht sauber gearbeitet wird beispielsweise und man zusätzliche Gewinnmargen erzielt, dass man dann Produkte Leuten aufzwingt, dass das Mafia-Clans ihren Verbündeten oder auch nicht Verbündeten ihre Produkte aufzwingen und dann auch daraus Profit schöpfen.
Klebt da also quasi Blut der italienischen Mafia an italienischen Lebensmitteln? Natürlich nicht an allen, aber ist das so?
Ist natürlich ein gängiges Bild, zumal bei roten Tomaten. De facto ist es so, es kommt immer wieder vor, dass Erntearbeiter sterben aufgrund von schlechter Behandlung. Es gab auch Recherchen über verschwundene Erntearbeiter. Es klebt Blut dran, ist mir ein bisschen zu drastisch. Aber es ist mir auch deswegen ein bisschen zu drastisch, weil wir aus meiner Sicht, was italienische organisierte Kriminalität anbelangt, ein bisschen von dem Blutbild wegkommen müssen und uns eher fragen müssen, was machen die denn eigentlich, was nicht blutig ist. Weil die Erkenntnis, die, glaube ich, viele Clans inzwischen hinter sich gebracht haben, ist, dass wenn sie allzu blutig agieren, dass es für Aufmerksamkeit sorgt und man oft probiert, das zu verhindern. Aber klar ist natürlich, das Bild ist nicht ganz falsch. Also es gibt schon auch Todesfälle in Verbindung mit der Agromafia.
Dann lassen Sie uns das doch vielleicht einmal weiterdenken. Italien ist seit Jahrzehnten ein wahnsinnig beliebtes Urlaubsland, nicht nur der Deutschen, sondern auch der Europäer im Allgemeinen. Wo begegne ich denn der Mafia als Tourist in Italien? Wahrscheinlich auch ohne, dass ich das merke.
Ja, meistens ohne, dass Sie es merken. Das kann passieren in manchen Hotels, das kann passieren in manchen Restaurants. Ja, es gibt halt eben immer wieder Leute, die zu der Organisation gehören, aber von denen es nicht unbedingt bekannt ist. Oder sie haben natürlich als Tourist auch keine historische Perspektive, wenn sie in irgendeinen Ort kommen. Und infolgedessen wissen sie eben halt auch nicht, welche Familien jetzt wo drin sind. Also wo begegnet man der Mafia im Grunde überall und nirgends.
Ich wollte nur wissen, ob es vielleicht Orte gibt, so als Tipp von Ihnen, oder bestimmte Situationen, wenn ich wirklich gar keinen Kontakt zur Mafia haben möchte, auf meiner Italienreise so. Gibt es da einen Tipp so? Also wie kann ich das vermeiden?
Es gibt für Sizilien einen sehr guten Tipp, das würde ich auch jedem und jeder ans Herz legen, sich bei Addio Pizzo zu informieren. Addio Pizzo ist eine Initiative von Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und sich weigerten, Schutzgeld zu bezahlen. Und inzwischen gibt es einen Stadtplan von Palermo, der diese Unternehmen aufzählt. In Palermo sehen Sie, wenn Sie darauf achten, öfter am Eingang zu Bars oder Restaurants so einen Kleber. Der ist orange, Addio Pizzo steht da drauf, orange-grau. Und da können Sie sicher sein, dass dieser Betrieb kein Schutzgeld bezahlt und natürlich dann auch die entsprechende Gesinnung hat. Da gibt es auch natürlich Kontrollmaßnahmen, dass die Organisation muss ja sicher sein, dass da nicht Infiltrationen stattfinden. Und das ist im Grunde eine relativ einfache Möglichkeit. Eine andere ist, mafiafreie Produkte zu kaufen. Es gibt in Italien sehr, sehr viel jemals in Besitz von Mafiosi befindliche Ländereien, auf denen dann Gemüse angebaut wird oder Wein, Olivenöl gewonnen wird und so weiter. Das ist ein Anbieter, ist Liberaterra, die da viel machen. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die Cooperativa Goel zum Beispiel ist da zu nennen, in Kalabrien. Also man kann auch, indem man eben solche Produkte konsumiert, auch in Italien, aber auch in Deutschland, etwas dafür tun, um solche Bemühungen zu unterstützen. Also es ist nicht nur dieses Addio Pizzo-Siegel, sondern es gibt auch diese mafiafreien Produkte.
sagt Sandro Mattioli. Er ist Mafia-Experte, Journalist und Vorsitzender des Vereins Mafia Nein Danke. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Mattioli.
Ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Heute also einmal ins Mittelmeer mit, ja, hoffentlich bald leckeren Quallen auf italienischen Tellern und in die Welt der Mafia-Organisationen eingetaucht. Also festgemerkt auf jeden Fall für den nächsten Besuch auf Sizilien, da geht's bald für mich hin, der Tipp von Herrn Mattioli mit den Anti-Mafia-Siegeln an den Bars und den Restaurants, fand ich super. Der ist ja auf jeden Fall im Gepäck. Ja.
Tolles Learning auch, ja. Nehme ich auch mit. Und Herr Mattioli hat es ja gesagt, die Mafia agiert teilweise gnadenlos pragmatisch. Mhm. Wenn mit den Quallen Geld zu verdienen ist, dann kann es gut sein, dass die Mafia auch in diesem Business mit an Bord geht. Ja. Bald. Zu wünschen ist das den lokalen Fischern und Fischerinnen allerdings natürlich nicht, ist klar. Aber klar, Quallen als Lebensmittel, ein super Thema, Inka, muss ich wirklich nochmal sagen. Echt klasse. Gerade auch wegen des, ich nenne es mal vorsichtig, natürlichen Ekelfaktors, der da dabei ist, den sicherlich viele verspüren. Aber Antonella Leone hat ja recht, ne? Das ist alles eine Kopfsache. Mhm. Und gerade was unsere kulinarische und damit ja dann auch nachhaltige Zukunft angeht. Also ich glaube, wir müssen wahrscheinlich alle immer häufiger so ein bisschen unkonventioneller denken.
Absolut. Aber Italien ist noch nicht vorbei, Max. Vielleicht gibst du uns schon mal einen kleinen Aperitivo auf Folge 2 Italien.
Gerne. Auch da haben wir ein super spannendes Thema dabei. Während wir Menschen Italien absolut genießen können, würden viele Vögel, wenn sie könnten, wahrscheinlich am liebsten einen großen Bogen drum machen. Denn Italien ist absolute Hochburg der Vogelwilderei. In schwer vorstellbaren Größenordnungen werden einheimische Singvögel mit Netzen, mit Fallen, mit Schrotflinten vom Himmel geholt und dann gegessen oder tot oder lebendig auf dem Schwarzmarkt verkauft. Das alles ist auf europäischem Boden zunächst mal sehr schwer vorstellbar, aber leider die Realität. Und ein Vogelschützer, der wehrt sich dagegen und dafür wird er bedroht, verprügelt und beschossen. Ziemlich irre Geschichte haben wir da ausgegraben. Die ganze Story dann in Italien, Folge 2, Wissenschaft und Natur.
Irre Geschichte, ja, das ist genau so. Falls ihr Fragen, Kritik oder Themenideen habt, dann kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast. Natürlich je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare und nehmen die auch alle auf.
Genau, lieben Dank dafür. Schreibt unbedingt noch mehr. Und wenn ihr uns noch nicht folgt, dann macht das doch einfach beim Streamingdienst bzw. Podcast-Anbieter eurer Wahl. Würden wir uns sehr freuen. Das war's für diesmal und dann hören wir uns in Italien Folge 2, oder? Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.